Mit Kinokomödien wie KKW Teil 1 und 2, SMS für dich oder Klassentreffen 1.0 gelang Samuel Finzi der Durchbruch bei einem Millionenpublikum. Doch der in Bulgarien geborene Schauspieler kann mehr als nur beschwingte Komödie. Er zählt unter anderem auch zu den besten und gefragtesten Theaterstars nicht nur auf den großen deutschen, sondern auch auf europäischen Bühnen. Jetzt hat der 57-Jährige mit Samuels Buch, ein autobiografischer Roman, sein Debüt als Schriftsteller abgeliefert, indem er sich mit viel Witz und Wärme an seine Kindheit und Jugend erinnert. Samuel Finzi hat mir im Gespräch verraten, wie ihn seine Lebensjahre im sozialistischen Bulgarien geprägt haben, warum er am liebsten an jedem Tag seines Lebens eine neue Veränderung möchte und dass seine Eltern auch heute immer noch zu seinen besten Freunden zählen. Wir sprechen über Selbstzweifel, Freiheitsdrang, seine Freundschaft mit Til Schweiger, Schicksalsschläge und seine große Liebe zu Hunden. Wenn du wissen möchtest, warum Samuel Finzi nach eigener Aussage eine Tendenz zur Kitschnudel hat, er sich schon lange nichts mehr selbst beweisen muss und möchte und wie er den frühen und schnellen Krebstod seiner ersten Frau verarbeitet hat, dann solltest du dir diese Folge nicht entgehen lassen. Doch bevor es losgeht, noch eine kurze Bitte in eigener Sache. Dir gefällt mein Podcast? Dann freue ich mich riesig, wenn du mir auf Apple oder Spotify eine gute Bewertung gibst und meine Show abonnierst. Du hast Wünsche und Anregungen für zukünftige Gäste? Dann schicke mir bitte deine Ideen entweder durch die Kommentarfunktion auf Apple oder unter mail@alexander-nebe.com. Ich freue mich auf mehr Interaktion mit dir. Und nun wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Samuel Finzi.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebe.
Lieber Samuel Finzi, herzlich willkommen in meiner Wohnküche und herzlich willkommen in meinem Podcast.
Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein, tatsächlich bei dem schönen Ausblick hier.
Ja, du hast eine etwas beschwerliche Anreise gehabt. Du hast schon berichtet, erst fällt dein Zug aus, dann hast du einen Taxifahrer, der irgendwie zweiter Name Schildkröte, ne? Das war nicht so leicht für dich hierher zu finden, aber nun hast du es geschafft und umso mehr freue ich mich, mein Lieber. Wie sieht für dich ein entspannter Tag aus, wenn du mal nicht kreativ tätig bist? Also wenn du mal nicht an einem Stück arbeitest, wenn du drehst, wenn du ein Buch schreibst, weil du hast ein Buch geschrieben, da komme ich gleich noch zu. Wie sieht das für dich aus, ein schöner, entspannter, schnurrender Tag?
Ich stehe auf, ich mache meine Kaffeemaschine an. Ich lasse Wasser in die Kanne, durch den Filter laufen.
Weil das Wasser so hart ist in Berlin.
Und das ist erstmal dieses Ritual, der muss erfüllt werden. Und dann lese ich Nachrichten, ich lese ein bisschen in den sozialen Medien auch. Mhm. Ich sehe, ich gucke mir an, wer was gepostet hat. Ich poste nie.
Okay, also aber du bist bei Instagram selten. Und schaust dir immer nur so. Was so läuft.
So. Schön. Und du fängst an und dann gehe ich, jetzt habe ich wieder einen Hund, dann gehe ich mit dem Hund spazieren.
Also es gibt Tage, wo du tatsächlich mal nicht kreativ arbeitest, weil es ist ja so,
es rattert immer. Bei uns, also es läuft immer irgendwas, ein Gedanken. Aber, und dabei kann man sehr gut nachdenken und ich gehe mit Freunden, wir sind so eine kleine Gruppe, Hundespaziergänger.
Okay, und das ist auch Quality Time, da kann
absolut,
man einfach...
Absolut, man tauscht sich aus, man redet, das ist wunderbar. Und das war auch, ich hatte einige Hunde in meinem Leben, das ist dieser letzte Hund, ein Mädchen, Violette. Ja. Sie habe ja auch mit dem Gedanken auch mir angeschafft, auch weil meine Tochter in sie verliebt war. Dass ich morgens, ich war wohl nicht weit von Zehlendorf, von so einer Riesenanlage, wo man mit Hunden spazieren gehen kann. Und da kann man ruhig eine Stunde, sobald ich nichts Konkretes habe, sofort gehe ich mit dir raus in den Wald.
Also ein tolles Ritual für dich auch, ne?
Früher war ich sehr faul, das mochte ich nicht. Jetzt aber mittlerweile mache ich das gerne.
Was gab es bei dir heute zum Frühstück?
Es gab direkt Mittagessen im Zug.
Ah, Sushi. Okay. Sushi
in einem Paket habe ich.
Weil du keine Lust hast auf Frühstück generell, oder es schwankt bei dir immer sehr?
Nee, aber wie in der letzten Zeit mache ich mir so Porridge, das ist eine Entdeckung für mich, weil, wie es im Buch steht, dieses Zeug mochte ich gar nicht als Kind. Und jetzt plötzlich nach so und so vielen Jahren, nachdem dieses Buch erschienen ist, denke ich mir, was kann ich ja probieren. Und dann habe ich einfach Porridge und das schmeckt mir.
Mit Früchten und diesem ganzen Drum und Dran. Lecker. Mit
Früchten, sehr lecker.
Schön. Du hast mit Samuels Buch, ein autobiografischer Roman, dein erstes Werk veröffentlicht. Und
mein autobulgarischer Roman.
Das ist sehr lustig. Das hat ein Freund von dir oder eine Freundin gesagt, autobulgarischer Roman. Warum hast du das Buch nur ein autobiografischer Roman genannt und nicht eine Biografie? Hast du so ein bisschen Sorgen gehabt, dass dir dein Gedächtnis vielleicht ein Bein stellt und vertraust du nicht so ganz deinem eigenen Gedächtnis gegenüber der Biografie? Oder warum nennst du es ein autobiografischer Roman?
Ja, weil es ist ganz einfach, weil ich mich selbst als Person nicht so ernst nehmen kann und nicht so wichtig nehmen möchte. Und deswegen wollte ich mir die Freiheit bewahren, erstens, wie du sagst, freier mit der Erinnerung umzugehen. Und es schien mir wichtiger, etwas über diese Zeit zu erzählen, über einen jungen Menschen, der in seinem System aufwächst, und zwar auf dem Balkan. Mhm. Und eher da zu versuchen, da ein Bild davon zu machen, als jetzt unbedingt meine eigene Erlebnisse oder meine eigene Wichtigkeit da auf Papier zu setzen. Und deswegen ist es ein autobiografischer Roman.
Hast du denn mit deinen Eltern nochmal viele Gespräche geführt für die Vorbereitung? Weil natürlich haben wir alle Erinnerungen, die viel präsenter sind. Es gibt aber auch Erinnerungen, die man erst wieder rauskramen kann, wenn man den Impuls hat, indem man mit seinen Eltern spricht. Hast du da extra
Vorbereitungen mit denen gesprochen? Nicht viele, aber einige. Und das, die waren sehr, weil ich auch sehr viel im Kopf hatte.
Ja, ja.
Verschiedene Geschichten. Aber da kam noch was. Ja, kam ein paar Details und Sachen und mit denen konnte ich arbeiten. Ja, und wie gesagt, also, es gibt viel dramatischere Schicksale oder von Menschen, die, Immigranten oder was. Deswegen will ich das auch nicht, kein großes, bin da, schäme mich sozusagen.
Nein, das musst du aber nicht. Und ich habe das Buch ja von A bis Z gelesen und ich finde das ein wunderbares, warmherziges Buch, was, wie du schon sagst, also du stellst dich reduzierter, aber trotzdem hast du so wunderbare Anekdoten, die du beschreibst. Und es hat ja auch Tiefe, es hat ja auch ernsten Hintergrund. Ja. Es gibt viele Verweise. Und es ist trotzdem, es hat eine große Leichtigkeit, aber im positiven Sinn. Ich finde, es ist ja wahnsinnig schwer, auch Leichtigkeit zu transportieren. Ja. Insofern ist es sehr, sehr schön. Du schreibst in dem Buch, dass du mit 7 oder 8, weil so genau weißt du es nicht mehr, zwei Berufswünsche hattest. Du wolltest entweder Dirigent werden oder Diplomat. Nun bist du in Bulgarien im Zeitalter des Kommunismus groß geworden. Magst du sagen, warum dann diese beiden Wünsche bei dir so stark
nicht
waren?
Nicht, weil sie Orchester dirigierten oder irgendwie der Macht gehörten, Diplomat, sondern einfach, weil sie sich frei bewegt haben. Also zu Hause erzählte man von, sprach über große Dirigenten natürlich.
Klar.
Der würde dort dirigieren und der ist der Dirigent von der New Yorker Philharmonie und der andere ist der Dirigent von außerdem war ich sehr beeindruckt von Leonard Bernstein und seine Concerts for Young People. Ja. Und das lief im bulgarischen Fernsehen. Der war also diese charismatische Figur von Leonard Bernstein, das war Wahnsinn. Und das hat auch natürlich eine Rolle gespielt.
Klar.
Aber vor allem wusste ich, dass all diese Dirigenten unglaublich überall auf der Welt sind und dirigieren. Und Diplomaten natürlich auch. Die müssen rumreisen.
Aber es ist interessant, dass du dann schon im Alter von 6 oder 7 dich ein wenig eingeschränkt gefühlt hast, weil du hättest doch in dem Alter auch denken können, wieso, mir sind doch alle Möglichkeiten offen, ich kann doch überall hinreisen. War das in dem jungen Alter dir schon klar? Da, wo ich lebe, ist es schwierig. Ihr seid nachher dann ja auch, das schreibst du auch wunderbar im Buch, bist du als 13-Jährige mit deiner Familie dann durch Italien gefahren und warst auch in Paris. Aber das ist ja ein Riesenakt gewesen, um rauszukommen. Hast du das schon als kleines Kind gespürt, dass du nicht so frei bist, wie du es eigentlich sein möchtest, weil du eben diesen Berufswunsch hattest?
Es war klar, man lebt in diesem Land. Und man
also das spürt man einfach.
Raus, ja. Und wie in dem Alter wahrscheinlich noch nicht, aber mit der Pubertät und wenn man einigermaßen einem bewusst wird, in was für ein System man eingeboren wird und dass man sich nicht einfach von heute auf morgen plötzlich ins Auto steigen kann, wie auch immer, einen Zug nehmen kann, einen Flieger und dann fährt man irgendwo hin, ja, dann war es auch sehr, ich würde sagen, tatsächlich limitiert und eingeschlossen. Und natürlich die Anreize, die man bekam aus dem Westen, also was Künste betrifft.
Ja, Filme, da darf ich einfügen, also du schreibst, dass du das Musical, die Verfilmung des Musicals Herr, hast du 16 Mal gesehen, ja, im Kino. Es hat dich so begeistert und das war für dich.
Das Freiheitsgefühl, was vermittelt wurde, hat mich einfach, ja, das so angefacht, die langen Haare und das Tanz und wie sie sich bewegt haben und das war alles so. Oh.
Du schreibst in deinem Buch, dass für dich das Dimitrov-Kino in Sofia oder Sofia, wie heißt Sofia. Es eigentlich, Sofia, einer der wichtigsten Schauplätze in deinem Leben war, in deiner Kindheit, weil einfach es auch in dir die Neugierde auf Kunst erweckt hat, also auf Filmkunst oder?
Ich weiß nicht, ob Film, aber ja, Film. Und wenn man es vor der Haustür hat, dann ist es natürlich, wenn das ein Filmplakat das erste ist, was man sieht, wenn man aufwacht, statt das den morgen Ritual, um das, darauf zurückzukommen. Aber und ja, und das war wahnsinnig günstig, ins Kino zu gehen, und das hat fast nichts gekostet, und die freien Teil konnte man da einfach über die Straße und 3-4 Filme nacheinander gucken, alles Mögliche. Und damals in Bulgarien liefen ja die Filme nicht in synchronisierter Fassung, das war ein Riesen, das habe ich erst später festgestellt, dass es sowas überhaupt gibt, die liefen mit Untertiteln.
Das hat sich wahrscheinlich einfach nicht gelohnt, ne? Das ist ja so eine Kostenfrage mit dem Synchronisieren. Nee,
oder wahrscheinlich ja, wahrscheinlich okay, ja, eher sowas. Ja. Auf jeden Fall war es ein Riesenvorteil, weil man hörte die Originalstimmen.
Natürlich.
Ja. Und das förderte das Lesen auch noch bei Kindern.
Würdest du denn sagen, dass dich hin und wieder auch mal Heimweh überkommt, oder fühlst du dich inzwischen mehr als Deutscher, als Bulgare? Bist du Kosmopolit? Wie würdest du dich heute bezeichnen?
Kosmopolit ist jetzt ein großer Begriff, ja. Aber ich weder noch, also weil ich bin also hier schon seit 34 Jahren. Ich habe 23 Jahre dort gelebt und ich Heimweh, nein, weil ich habe ja nie die Verbindung endgültig gekappt und insofern, ich bewege mich hier und da und eigentlich ordentlich viel und deswegen, aber ich bin in Berlin zu Hause, so. Aber wenn ich dort bin, fühle ich mich auch nicht fremd, also insofern.
Was finde ich wunderbar ist, was du in deinem ersten Buch, Samuels Buch, ein autobiografischer Roman, schreibst, sehr intensiv auch über deine Eltern. Also man merkt, da ist sehr viel Liebe, sehr viel Nähe, sehr viel Zuneigung.
Schön, wenn das durchkommt.
Ja, total. Also das wird einem warm ums Herz, wirklich. Also es ist was sehr, sehr Schönes, wie du das beschreibst. Kannst du, ich weiß, es ist schwer, das zusammenzufassen, aber wie deine Eltern dich geprägt haben, weil sie haben dich ja sehr geprägt, sie haben dich auch gefördert, auch gefordert, dein Vater war teilweise auch sehr gestreng, ich sage nur die Anekdote mit dem, der Samuel soll mal 2-3 Tage nichts essen, dann ist er nicht so verwöhnt und isst alles. Ne? Also wie würdest du das im Rückblick sagen, wie haben dich deine Eltern geprägt?
Ich glaube, die haben mich sein lassen. Aber, und vor allem meine Mutter hat das Ganze gelenkt. Mein Vater war etwas distanzierter, vor allem als es darum ging, was ich weiterhin machen würde. Das, ich glaube, da hat, aber nur aus reiner Sorge, nicht weil er eben das vermeiden wollte, dass ich unter seinem Namen leide, dass ich nicht selbstständig, sondern dank seiner Bekanntheit irgendwie reüssieren könnte oder Erfolg haben könnte dort. Und das hat ihm am meisten Sorgen gemacht. Und meine Mutter natürlich, als sie begriffen hat, dass aus mir kein Pianist werden wird.
War das hart für sie? Also hat sie da? Nee, das war okay.
Aber ich glaube gut. Nicht. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall. Nee, die war so. Die ist genauso ein starker Charakter wie mein Vater. Und beide sind halt so im guten Sinne Egozentriker, aber gleichzeitig. Das Wichtigste war, dass sie mich in Ruhe gelassen haben und kurz gelenkt und dann weiter. Und das ging.
Und haben sie denn aber, nun schreibst du ja, dein Vater hatte auch so eine Ambivalenz einerseits, also er hat dich nicht religiös erzogen.
Nein.
Da war er bis auf die Beschneidung, die du beschreibst, das war einfach, das gehört einfach dazu. Aber hat er denn sich auch mit dem kommunistischen System innerlich eher arrangiert oder hat er dich auch ein bisschen in deinem Freiheitswillen beflügelt? Weil das kommt doch, ja auch nicht von ungefähr.
Er war kein Parteimitglied, man hat sogar versucht, ihn so zu bewerben, also in die Stasi aufzunehmen, dass er das ganz schlau hat er das umgangen. Und dann irgendwann wurde er in Ruhe gelassen. Weil es war ja, es war so, das war nicht immer sicher. Also wenn du ein Nein sagst, ob das nicht Konsequenzen hat. Aber der hat es auf eine sehr so direkte und vielleicht hat er auch Glück gehabt, wer weiß. Aber nein, die beiden meine Eltern waren sehr, wenn man so will, systemunkonform. Und er hat es auch, meine Mutter auf ihrem direkten Weg, mein Vater hat durch seine Arbeit im Theater und im Film in, an mehreren solchen Inszenierungen teilgenommen, die systemkritisch waren und oder aber irgendwie durchgekommen. Und die, zu Hause gab es die Gespräche, klar. Ich kann mich sogar erinnern, das war so lustig, weil er hat zum Beispiel immer, er wollte nie ein verdienter Künstler werden, weil der Staat hat ja diesen, so wie in der DDR hat man diese Volkskünstler, verdienter Künstler und so weiter. Er wollte es einfach nicht und das galt aber als eine Ehre. Er sagt nein und hat sich irgendwie bis zu seinem 16. Jahr hat er es geschafft und irgendwann hieß es, na jetzt Jubiläum, jetzt musst du kriegen, jetzt Schluss aus. Ich sage, ja bitte, aber ich möchte nicht den Titel davor schreiben, ich will nur das Geld, es gab ein bisschen Geld für. So, und das Geld hatte genommen. Und dann plötzlich hing all diese Verdienten und Volkskünstler und bla bla, die kriegten zu den großen, sagen wir zu Silvester oder zu irgendeiner Nationalfeiertag, Postkarten direkt von Živko, von dem damaligen Pater. Wow. Natürlich nicht von ihm, also mit einem Stempel als Unterschrift. Und das hängt zum Beispiel bei uns, der hängt immer so groß an der Wand und schrieb darunter die Antworten auf ihn. Ja, vielen Dank und so, ja, grüß dich auch und so. Also, das waren immer so irgendwelche Scherze. Und es hieß aber auch immer, das erzählst du nicht nach außen. So.
Wofür bist du denn deinen Eltern im Rückblick ganz besonders dankbar? Man ärgert sich ja auch mal über seine Eltern, aber wenn man dann so mal so in sich horcht, ist man ja auch für viele Dinge dankbar.
Ehrlich gesagt, habe ich mich noch nie geärgert über so meine Eltern. Nein.
Auch selbst als dein Papa meinte, so Samuel kriegt jetzt mal zwei Tage.
Nur damals ein vielleicht, was. Aber da war egal. Aber das war eher, das war nicht, um mich zu bestrafen. Nein, er wollte mich in sein System sozusagen mitnehmen. Der hatte ja diese Phase in seinem Leben.
Ja.
Ich bin, wie gesagt, die sind so, bis heutzutage vielleicht, zählen zu meinen besten Freunden.
Und das ist ja das Schönste, was man sagen kann, oder? Dass man die Liebe hat, Elternliebe spürt, auch vom Kind zu den Eltern und dann noch sagt, das sind Freunde.
Wenn wir streiten wir über konkrete Sachen, also nicht Alltag, sondern über Ideen oder also Themen oder so, konkrete Themen. Aber sonst, nein.
Finde ich ganz, ganz toll, dass man sowas sagen kann.
Und wahrscheinlich, weil sie mich immer unterstützt haben. Irgendwie ich habe eine Unterstützung gespürt.
Ja. War es denn sehr hart, als dann deine Eltern sich getrennt haben? Und hast du ja heute immer noch einen sehr engen Draht. Oder war das für dich? Ja, weil es ist ja für jedes Kind ja auch anders. Die einen.
Ich war 19.
Ja, okay. Dann ist es, du hast recht. Mit 19 ist es. Hast du dann gesagt, ist doch schön, ne, wenn irgendwie.
Alles gut. Hat sich nichts geändert. Mein Verhältnis zu den beiden ist genauso geblieben wie
schön. Nee, das klar, mit 19, das ist natürlich, dann ist man schon etwas gereifter und leidet nicht mehr so darunter.
Die sind unter sich auch immer noch gut verbunden. Also es ist, jeder hatte sein Leben dann, meine Mutter hat geheiratet, er hat geheiratet und so weiter. Aber es ist alles, ja.
Nun habe ich ja schon gesagt.
So ist das Leben.
So ist das Leben. Das Buch beschreibt, wie gesagt, deine Jugend, deine Kindheit in wunderbaren Anekdoten, in Szenen, in verschiedenen Dingen, die dich sehr geprägt und beeindruckt haben. Nun hört das Buch auf im Jahr 1989, wo dich ein Theaterregisseur, du nennst ihn nicht namentlich, aber gemeint ist Ivan Stanev, wenn ich richtig recherchiert habe, der hat dich für eine Inszenierung nach West-Berlin geholt. Nun, dann endet das und man fragt sich, ist da noch so ein Hintertürchen, dass Samuel vielleicht dann auch nochmal mehr nachschiebt? Also ist schon eine Idee, ne?
Ja,
ist schon eine Idee. Können sich dann alle drauf freuen, die jetzt Blut geleckt haben.
Das wird schwierig, weil.
mit der Zeit, ne?
Ja, klar, aber weil das wiederum ist so, dass also auf Schauspieler, Autobiografien, wo man nur beschrieben wird, mit wem und an was hat gearbeitet hat, finde ich das nicht wahnsinnig interessant. Und ich muss mir echt schwer überlegen, wie das der zweite Teil aussieht. Vielleicht ist es ganz fiktional, wer weiß.
Also du hast noch Ideen und da kannst du dir vorstellen, noch was.
Wie man jetzt schon,
wunderbar. Zu deiner Karriere, lieber Samuel, was ist für dich, und ich weiß, das ist auch eine sehr schwere Frage, weil du so unglaublich viele tolle Sachen schon gemacht hast. Du bist ja auch auf den Theaterbühnen sehr, sehr erfolgreich. Aber was ist dein bislang größter beruflicher Erfolg, wo wirklich dir dein Herz aufgegangen ist, wo du das ganze Universum hättest umarmen können, weil das einfach so überwältigend war, so ein schöner Erfolg?
Oh, ich habe einige. Und das,
einer reicht.
Ich bin nicht so sehr auf den, also so dem Erfolg nachlaufen, sondern mich interessiert eine intensive Arbeit, in dem, wenn es um mich persönlich geht, wo tatsächlich so viel von mir nach außen durchdringen kann. Und so eine Arbeit war Ivanov zum Beispiel. Oder jetzt meine, das, was ich komme jetzt aus einem Gastspiel in Sofia mit Kommt ein Pferd in die Bar. Und ich habe dort jetzt gerade am Nationaltheater dort gestiert. Das waren zwei wahnsinnige Vorstellungen. Und das ist auch ein Stück, in dem sehr viel, ja, wo ich aufgehe. So. Und ich messe das an solchen Sachen. Aber, und natürlich mit die Arbeit mit Dimitar Gotschew, das war unglaublich prägend und wichtig für mich. Wir haben, keine Ahnung, 25 Inszenierungen zusammen, unglaublich viel. Und er war auch ein Freund. Und und der hat mir all diese Möglichkeiten auch geschaffen. Und was Film betrifft, gibt es auch tolle Begegnungen. Also die letzte, an die ich jetzt denke, ist ja eben Seneca.
Und wo du neben John Malkovich gespielt hast.
Ja, und Geraldine Chaplin. Vor allem die Arbeit mit Robert Schwentke. Und das war schon meine vierte Arbeit mit dem. Und das ist auch ein Mensch, mit dem ich sehr, sehr gern einfach Zeit verbringe. Neben der Arbeit. Also ich trenne das nicht so. Das ist, ja.
Nun haben wir ja nicht nur Erfolge. Hast du auch mal eine sehr, sehr große berufliche Enttäuschung verarbeiten müssen, wo du wirklich dich wahnsinnig reingekniet hast? Wobei ich glaube, du gibst immer 1000%. Das gibt's gar nicht, dass du was halbherzig machst. Aber hast du da was dir spontan durch den Kopf geht, was für dich sehr, sehr enttäuschend war?
Es gibt misslungene Geschichten da. Aber es ist vor vielen Jahren. Also jetzt, ich weiß dass zum Beispiel, dass damals gab es eine Inszenierung am Thalia Theater, aus der ich ausgestiegen bin, einfach weil mich das nicht, ich konnte da nicht mithalten und habe nicht verstanden. Das heißt nicht aber, dass sie wahrscheinlich schlecht und nur ich konnte da nicht.
Du hast da einfach keine Bezugspunkte, keine Anknüpfungspunkte gefunden.
Ja, bin ich nicht einverstanden. Aber wiederum später, vor 15, 16 Jahren, gab es einen ähnlichen Fall im Deutschen Theater. Die Inszenierung ist dann zerfallen. Daraus entstand aber aus Not eine neue Inszenierung, die ich jetzt seit 16 Jahren spiele.
Du siehst also manchmal.
Wahnsinnigen. Ja. So, und das ist, manchmal passiert sowas. Insofern, ich betrachte es auch nicht als Misserfolge oder als etwas Misslungenes, sondern weil daraus entsteht irgendwas. Wenn man nur das, wie man sagt, man muss nur den Blickwinkel wechseln und die Situation aus ein bisschen anderen Perspektive betrachten. So, wenn du hier stehst, siehst du ein Haus, wenn du aber dort stehst, in deinem wunderschöne Aussicht, siehst du das ein bisschen anders. Das
finde ich inspirierend, was du sagst, dass man tatsächlich auch in Enttäuschung dann, wenn man sich mal hinsetzt und das Ganze von der Distanz betrachtet, eben auch was Positives und vielleicht einen neuen Impuls ziehen kann. Und
vielleicht
für die Zukunft.
Nicht in der Arbeit, vielleicht hat es im Leben was stattgefunden, sonst hätte ich finden können.
Sieht das aus. Hattest du im Lauf deiner Karriere jemals Existenzangst? Weil das hört man immer wieder von Kolleginnen und Kollegen, ihr seid ja Freiberufler. Viele denken ja, es sei denn, man ist jetzt, hat ein festes Engagement, dann ist man mal fest angestellt am Theater. Aber gerade wenn man Film und TV macht, ist es ja immer auch eine Sache, ob man wieder gebucht wird. Wann hattest du mal so eine Phase?
Ja, immer wieder. Also jetzt weniger zum Glück. Aber ich hatte immer begleitet, klar. Und vor allem dann später, wenn man Kinder hat, das verstehe ich alles. Und man ist nicht immer frei von der Entscheidung, sagt, nee, das mache ich nicht. Am Anfang ist es einfach, wenn man weniger verantwortlich ist für andere Menschen oder für sich.
Klar.
So dicht mit.
Dann kann man auch mal, kriegt man irgendwie hin, dann muss man.
Da habe ich sehr schnell gelernt, nein zu sagen, nee, das gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht. Und dann später merkst du, oh, ich muss aber doch Geld verdienen. Ich muss, das Drehbuch ist nicht so toll, aber gut,
mach ich, weil es einfach Geld reinkommen muss.
Und ich war dreimal in meinem Leben festes Mitglied und zwar an guten Ensembles, keine Frage. Ich habe mit Thalia zwei Spielzeiten dann in Hamburg hier, dann war ich an der Volksbühne 2 Jahre und dann im Deutschen Theater. Aber bei all diesen Theatern dann, irgendwann bin ich ausgestiegen, also nach zwei Spielzeiten nochmal so ausgestiegen aus einem festen Vertrag, aber trotzdem sehr, sehr konstanter Gast geblieben. Und das mache ich bis heute. Und es hat sich trotzdem eine gewisse Kontinuität ergeben in diesen allen Fällen. Und das ist aber, das bin ich. Ich würde keinem verübeln, wenn ich, ganz im Gegenteil, jeder entscheidet für sich. Ja. Also das hängt mit Charakter, mit Möglichkeiten, mit allem drum und dran. Ich scheue mich da, irgendwelche Urteile zu fällen, absolut. Ist mir nie anmaßen.
Du hast ja sehr, du sagst ja selber, jetzt hast du keine Existenzsorgen mehr, du hast teilweise sehr, sehr viele Projekte hintereinander. Du hast in einem anderen Interview mal gesagt, das kommt einfach so und es macht dir Spaß, aber manchmal ist man vielleicht auch in so einem Strudel, wo man auch tatsächlich seine Energien bündeln muss. Wie gehst du denn mit so starken Stresssituationen um, wenn du merkst, das ist jetzt doch ganz schön viel auf einmal? Hast du da irgendeine innere Mitte, die du mal abrufen kannst, um wieder runterzukommen, oder wirst du dann auch ein bisschen mitgerissen in solchen Stresssituationen?
Das mobilisiert mich und dann springe ich.
Also dann erst recht.
Kurz erzählen, was jetzt in Sofia passiert ist. Bei der zweiten Vorstellung, die um 7 Uhr anfangen hätte müssen, und voll ausverkauftes Haus, 600 Leute war. Aber es gibt einen Pianisten, der am Anfang spielen muss. Ne? Und um 7.10 Uhr wurde ich geweckt.
Nein.
Ja,
du bist dann doch weg in
bei mir zu Hause.
Ach so, du hast wirklich. Oh Gott, das ist aber auch echt der Worst Case, ne? Gut. Und wie lange brauchst du?
Der Text muss kommen. Und der kam.
Das hat funktioniert, aber wie hast du das geschafft? Du bist dann innerhalb
des 7.30 Uhr war ich auf der Bühne.
Also du bist dann ganz schnell vom Hotel, nee, das ging sofort, zack.
Die haben mich abgeholt. Ich habe nichts gehört, die haben an die Tür geklopft.
Ach, du liebes
Bisschen. Das war wirklich, das war
aber das ist natürlich, glaube ich.
Aber dafür war die Vorstellung unglaublich befreit und durch den Adrenalin, der hochgeschossen.
Das ist so, ne? Klar, man muss da
rein. Und es hat gut funktioniert. Aber
kann man mal sehen, ne? Das ist dann auch ein Stress. Also aber das ist natürlich ein Albtraum.
Ein kleines Beispiel. Ach, ja, das ist mir noch nie passiert in meinem Leben. Ich hoffe, das ist nie wieder passiert. Aber okay, jetzt habe ich was gelernt. Das hatte ich noch nie.
Hast du zu viel Party gemacht mit Augenzwinkern? Nee, aber wieso warst du denn?
Ich kam ja vom Drehen direkt nach Sofia, direkt auf die Bühne am Tag davor. Wir haben mit Heino Ferch diesen Almen und die Martin-Sutter-Verfilmungen auf Teneriffa gedreht, diesmal den 5. Teil. Und ich musste sofort nach dem Drehen fliegen, über Nacht.
Stress. Du warst kaputt und brauchst ein bisschen Ruhe.
Aber wie gesagt, in solchen Situationen.
Jetzt erst recht.
Sportler halt.
Du zählst ja nicht nur zu den renommiertesten Theaterschauspielern Deutschlands, auch europaweit bist du ja unterwegs. Du hast schon viele Preise für deine Darstellleistungen gewonnen. Du bist aber auch immer wieder in Unterhaltungsfilmen, also in teilweise wirklich auch sehr, sehr erfolgreichen, wie Coco W2, SMS für dich, Klassentreffen, die beiden Teile. Dir macht das offensichtlich Spaß und Freude, auch diesen Spagat zwischen Feuilleton ganz, weil das sage ich völlig wertneutral, weil ich bin gar kein Freund von dieser Trennung. Aber du machst diesen Spagat zwischen Hochkultur und Mainstream. Kannst du verstehen, dass sich da manche Kolleginnen und Kollegen eher schwer mit tun? Findest du das völlig überholt? Oder sagst du einfach, ey, mir ist klar, das ist jetzt keine hohe Kunst, aber das bringt eben auch Geld und mir macht das Spaß? Oder wie ist so dein Gedankengang da?
Das ist so. Ich meine, die von uns so verehrten Schauspieler in dem sogenannten Hollywood, was machen die denn?
Die machen genau das. Natürlich. Es muss, wie du schon sagst, das muss natürlich auch irgendwie, man kann nicht nur von Kunst leben, also es wird auch bezahlt, aber nicht so gut.
Richtig. Aber gerade wenn man so einen Film macht, kann man sich erlauben, dann 10 Arthouse-Projekte für 2 Euro zu machen. So sieht es aus.
Da bist du ganz pragmatisch, ein pragmatischer Mensch.
Und außerdem bei diesen Filmen, die du hier gerade.
Das sind ja nur Beispiele, du hast noch viel mehr gemacht natürlich, ne? Aber das waren so.
Das hat mir Vergnügen bereitet einfach.
Also nochmal, ich finde das ja ganz, ganz toll und ich finde es gar nicht schön, wenn man sich selber auch so ein Korsett auferlegt, weil du brauchst ja niemandem irgendwas zu beweisen. Das wissen ja alle, was du kannst und du glänzt ja in allen Facetten.
Ja, und ich kann es auch so genauso praktisch sagen, dank Til Schweiger ist meine Popularität gestiegen und dadurch auch bemerkbar für andere. Und so absurd das auch, also was heißt absurd, aber ist auch normal, dass es so ist. Insofern ist es vollkommen.
Also, nee, nochmal, es ist ja gar nicht jetzt mit so einem Hintergedanken von mir, weil ich bin überhaupt gar kein Freund davon, da so einen harten Cut auch zu machen. Das finde ich auch sehr deutsch, muss ich sagen, dass er immer zwischen der Hochkultur und dann dem Entertainment, ne, und finde ich totaler Quatsch. Und hast du Til Schweiger erwähnt? Du hast mit dem, wenn ich richtig recherchiert habe, 7-mal zusammengearbeitet. Natürlich nicht immer so lang. Es waren 4
also
Filme,
die großen waren die
genau, Coco Will, Coco Will 2 und auch Klassentreffen und die Hochzeit. Ja. Aber du hast mehrfach mit ihm gearbeitet. Ist ist da inzwischen schon eine, auch eine Verbindung oder gar eine lockere Freundschaft? Also man kennt eine Freundschaft aufgebaut.
Ich muss sagen, die Geschichte ging so, dass ich da bei einem Film, den er produziert hat vor vielen Jahren, das war hier in Hamburg übrigens, der hieß Zeit ist Geld oder wie sowas, Damen, die eine Bank überfallen.
Vier gegen die Bank.
Was anderes.
Ach, das ist wieder was anderes. Ach,
so, das ist viel später.
Ah,
viel
davor, okay. Ja, weiß ich jetzt nicht, aber
Zeit
dann.
Zeit ist Geld, sowas hier.
Ja,
hatte also, und da habe ich eine kleine Rolle gespielt bei dem Arzt, weiß ich noch. Und er hat diesen Film produziert und irgendwann traf ich ihn zufällig und er sagt, hey, das war super. Und dann 10 Jahre später auf einmal hat sich herausgestellt, er hätte mich schon auf seiner Liste und plötzlich kam die Kokova und das bis jetzt, und der hat es durchgesetzt bei Warner Brothers und so weiter.
Und war ja auch ein großer Erfolg.
Ja, und das war der Beginn dieser Zusammenarbeit.
Und man trifft sich ab und
er hat daran gedacht.
Er ist dann eine treue Seele und hat nicht nur geredet, ne? Weil du sagst, ihr seid ja beide sehr, sehr beschäftigt. Also man sieht sich ein paar Mal im Jahr und geht dann nett irgendwie was essen oder schnacken.
Wir haben es jetzt echt lange nicht gesehen, aber ab und zu schreiben wir uns an und das ist auf jeden Fall. Ja.
Ich habe in den vielen Gesprächen, die ich schon geführt habe, gemerkt, dass manche Menschen gar keine Angst vor Veränderung haben. Die sind förmlich wild darauf, aus ihrer Komfortzone zu treten. Aber es gibt auch Menschen, die möchten nicht so gerne, dass sich Dinge im Leben verändern, dass alles am liebsten so bleibt, wie es ist. Wie leicht oder schwer fällt es dir dann, Veränderungen im Leben hinzunehmen? Also,
wenn es geht, jeden Tag.
Also das ist für dich wichtig, ne? Du möchtest...
Ja, Veränderung ist wichtig, weil ich merke zum Beispiel jetzt bei diesem Gastspiel in Bulgarien, habe ich gesehen, dass meine Generation dort darunter leidet, dass die sind einfach alt geworden, obwohl im selben Alter.
Also einfach zu unbeweglich.
Zu unbeweglich. Eben, Komfortzone, die sind bekannte, also oder bekannte Schauspieler oder was auch immer. Aber hier drin, es ist schon so bequem geworden und man hat sich sein Leben organisiert. Ich bin eher so offen für Abenteuer, so. Natürlich in einem Maße, dass ich trage die Verantwortung auch für
Kinder
und so weiter, aber trotzdem möchte ich das nicht. Und ich sehe, wahrscheinlich ist mein Vater ein sehr gutes Beispiel oder meine Mutter auch. Die sind sehr wach im Kopf noch, sehr wach, weil die ständig Dinge unternehmen, die sind ständig mit jungen Leuten umgeben. Und
das ist ganz wichtig.
Sehr
neugierig bleiben, immer wieder gucken, ist noch möglich. Die Welt ist so groß, es gibt so viele Möglichkeiten. Ja. Wann hast du dich das erste Mal so angenommen, wie du bist? Das ist ja auch für uns alle eine Reise. Niemand ist, glaube ich, von vornherein mit dem komplett einverstanden. Man lernt dann irgendwann auch mit den Defiziten, sei es nun auch was den Beruf angeht, aber auch private Defizite, umzugehen. Ja. Was würdest du sagen, seit wann kannst du sagen, ich finde mich schon gut, so wie ich bin?
Naja, ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich mir das sage,
dann bist du wie deine Kollegen, ne?
Ich glaube, das darf ich gar nicht so denken. Aber auf der anderen Seite, klar, Selbstzweifel ist wichtig und den gibt's. Aber trotzdem, man muss auch behaupten ab und zu. Und da bin ich, glaube ich, nicht so schlimm im Behaupten. Ich hoffe, dass ich noch einstecken kann und auch mich selbst zurücknehmen kann. Ich glaube, das habe ich mittlerweile gelernt, mich ein bisschen mehr zurückzunehmen.
Würdest du denn jetzt spontan sein können, was deine größten Schwächen oder also sagen wir mal eine ganz große Schwäche und eine große Stärke? Gar keine, du bist mehr. Ist immer schwer, ne? Wenn man
zwei Schwächen. Ja, manchmal höre ich. Ist so, dass
manchmal wird es dir zugetragen, dass du hörst,
dass ich höre, aber nicht, dass ich höre, aber nicht, wie sag mal, zuhöre,
es wird
aber nicht höre.
Es wird dir zugetragen oder also.
Ja, dass ich woanders bin. Ich höre zu, aber ich bin in Gedanken, entwickle irgendwas da. Also, ich ganz vorhanden.
Müssen Sie noch sagen, hallo.
Ja, ich bin da, ja, aber es ist intensiv, aber zwar sehr intensiv bin ich in einer parallelen Situation oder sowas, ja. Manchmal passiert sowas. Und gar nicht, weil es mich nicht interessiert, sondern plötzlich passiert.
Das ist dann Gehirn dann macht sich selbstständig.
Ja, damals die Selbstständigen.
Genau. Und sich selbst was Schönes sagen, fällt ja manchmal schwer, aber was ist für dich eine Stärke, die du hast, wo du sagst, das kann ich schon gut und da bin ich gut drin?
Vielleicht, dass ich nicht lange fackle, sondern erstmal handle und dann überlege. Das kann nach hinten gehen, aber was zum Beispiel die Arbeit betrifft, da bin ich überlege nicht lange. Ich stürze mich in die Arbeit. So, das kann das schon passieren. Also.
Aber das finde ich auch sehr inspirierend. Also nicht erstmal alle Möglichkeiten, alle Eventualitäten durchgehen, sondern da, es kann auch mal um die Ohren fliegen, aber Risiko gehst du dann ein.
Ich will ja ein Geheimnis von mir selbst haben, also das, was sich noch später lüftet. Ich will nicht alles wissen, bevor ich was anfange. Weil sonst habe ich das Gefühl, ich habe es schon erlebt und da muss ich gar nicht anfangen.
Was macht dir im Leben wirklich große Angst? Vorab, ich finde, Angst ist ein sehr ambivalentes Gefühl. Ich möchte eigentlich so angstfrei wie möglich durchs Leben gehen, weil Angst blockiert einen ja, finde ich auch. Wie du schon sagst, Angst ist ja dann auch wieder die Triebfeder, dass man nicht aus seiner Komfortzone geht, dass man nichts Risiko, dass man kein Risiko eingeht. Aber also, manchmal ist Angst ja auch ganz wichtig. Ja, absolut. Wie ist das? Also, was ist bei dir eine Urangst oder wovor hast du Angst im Leben?
Also, was die Arbeit betrifft, ist zum Beispiel, bevor ich auf die Bühne gehe, ich habe Angst, keine Angst zu haben. Und ich versuche mit allen Mitteln, weil Routine ist auch was, ist gut, eine Routine.
Ja, aber es kann auch gefährlich sein.
Und ich versuche mit allen Mitteln mir selber Hindernisse zu stellen, damit ich.
Deswegen hast du verschlafen.
Wahrscheinlich, ja.
Es war unbewusst.
Durch gute Gedanken, tatsächlich. Und ja, das, was die Arbeit betrifft. Und sonst im Leben, in dem wirklichen Leben, das ist immer natürlich die Sorge um, was wird aus meinen Kindern.
Das Urangst von allen Eltern ist, ne? Ist ja klar. Ne?
Vor allem, wenn ich sehe, wie sich die ganze Welt entwickelt oder die Welt, in der wir leben. Was wird aus denen? Wie werden sie durchkommen? Ja, daran denke ich oft. Aber das tut ja jeder.
Das tut jeder und wir leben.
Auf der einen Seite banal, auf der anderen Seite wahnsinnig wichtig. Also.
Wir leben in sehr herausfordernden Zeiten, wo man sich auch Sorgen machen muss. Ich wollte sagen, es gibt eben auch viele, ich hatte gerade ein Gespräch mit dem Tagesschausprecher Konstantin Schreiber, der ein Buch über Glück im Unglück, also wie er seine gute Laune behält, trotz der vielen negativen Nachrichten. Er meinte, natürlich gibt es wahnsinnig viele schlechte Nachrichten, aber es gibt ja auch immer wieder Ansätze, wo man auch hoffnungsvoll sein kann. Ja. Und das darf man nicht aus den Augen verlieren. Man darf sich nicht von diesen Negativen überwältigen lassen. Man muss einfach sehen, es gibt schon auch noch Dinge auf der Welt, die gut laufen, Gott sei Dank.
Absolut. Ich glaube, dass vieles davon, was uns so betrifft, das sind auch unsere Wahrnehmungen oft. Klar. Und das sollte man, man muss lernen, damit umzugehen und sich dagegen stellen. Aber auf der anderen Seite, jetzt habe ich meinen Gedanken vergessen. Aber es war wahnsinnig kluges. Mein Gott.
Du. Kann ich dir auf die Sprünge helfen? Also wir hatten ja drüber gesprochen, dass man versuchen soll, den Optimismus beizubehalten, dass man sich nicht von den negativen Gedanken überwältigen lassen soll. Das war das, was unser letzter Gesprächspart war.
Ja, so. Mir hilft die Ironie. Erstmal zu mir selbst. Die Selbstironie. Und ich habe immer die Vorgänge, die Prozesse im Leben auch so durch eine gewisse versuche ich da nicht so ernsthaft. Es gibt zwei dramatische Erlebnisse in unserem Leben, das ist die Geburt und der Tod und das, was dazwischen kommt.
So. Ist natürlich jetzt ein gutes Stichwort für die Frage, wie du mit dem Älterwerden umgehst, weil Älterwerden, das ist, was uns allen nicht erspart bleibt, das kann auch was Wunderbares mit sich bringen und ich finde es auch toll, wie du sagst, deine Eltern sind immer noch so wach, lebendig, neugierig, es ist ja das, was wir draus machen, trotzdem ist es eine Herausforderung. Wie gehst du mit dem Prozess um, dass die Zeit leider doch auch schneller umgeht, als uns lieb ist? Was sind da deine Gedanken?
Das merkt man, sage ich mir, deine Kinder siehst, wie die hochschießen.
Moment mal.
Aber das ist sozusagen das äußere Maß. Ich persönlich, ich habe das Gefühl, dass ich immer noch so handle, als ob mir noch ungefähr 120 Jahre.
Ist wahrscheinlich auch die richtige Einstellung, dass man sich nicht selbst reglementiert, weißt du?
Ich denke nicht daran. Nur die Zahl ändert sich. Die Zahl verändert sich, wird immer mehr. Solange das körperliche Befinden funktioniert, also wenn so der Körper funktioniert, einigermaßen okay, dann, und toi toi, wenn man gesund ist, dann denke ich gar nicht
dran. Klar, aber trotzdem sind ja so Sachen, dass man mal an die eigene Endlichkeit denkt, gerade wenn man Vater ist von Kindern und an Tod, finde ich, ist jetzt gut. Wir alle müssen auch mal an den Tod denken, auch wenn wir das gerne von uns schieben. Aber schwappt das mal in deinem Unterbewusstsein hoch oder ist das eher so eine Sache, die du gar nicht an dich rankommen lassen willst, weil das viel zu sehr blockiert und viel zu sehr ablenkt von den schönen Dingen des Lebens?
Ja, ich glaube ja, ich denke nicht so oft daran. Ich denke so. Das ist damals als wahrscheinlich hast du fast alle Kinder haben diese Gedanken, wenn sie klein sind, wenn sie verärgern sich über ihre Eltern, wenn sie sagen, ja, jetzt, wenn ich tot bin, ich möchte jetzt tot sein, damit die alle weinen. Aber das war in der Kindheit, also die Gedanken gibt's gar nicht. Und ja, ich versuche so lange, wie es geht, durchzuhalten. Also.
Lebst du denn, würdest du sagen, dass du noch bewusster lebst als vor 20 oder 30 Jahren oder hast du immer schon sehr bewusst gelebt im Hier und Jetzt?
Nee. Ich glaube jetzt bewusst, aber im Sinne von, ich glaube, ich verstehe ein bisschen mehr von
wie das Ding funktioniert, dieses verrückte Leben. Ne?
Ein bisschen habe ich das Gefühl, ja. Und vor allem, es tritt diese andere Ruhe ein. Vor allem, wie du zuvor sagtest, ich muss nicht beweisen, dass ich irgendwas bin oder kann oder so. Ich will einfach meine Zeit mit Menschen verbringen, die ich mag. Und der Prozess ist wichtig, wie wir miteinander, woran wir arbeiten natürlich, aber auch sehr, 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 sehr wichtig, mit wem. Und wie diese 2 Monate, wenn es ein Stück oder 3 oder Film, also was mit wem eben. Das ist, finde ich,
und dass man aber eben auch wichtig im Alter eben dann auch genauer destilliert, mit welchen Menschen man sich umgibt mit wem man seine Zeit schenkt, wem man sich umgeben möchte.
Erfolge oder nicht Erfolge, das ist nicht von mir abhängig. Da gibt es viele Faktoren, die sowas entscheiden und mein Gott, also wird schon irgendwie schief gehen.
Steckt in dir zuweilen auch mal ein sehr melancholischer Mensch, würdest du das sagen?
Manchmal, ja.
Kannst du mal ein Beispiel sagen? Also ist das so, dass du, wenn du schöne Musik hörst oder wenn du Kunst...
Ich bin so eine Kitschnudel, mal.
Finde ich toll, erzähl. Also,
was heißt Kitschnudel? Aber ich mag
emotional.
Melodram mag ich tatsächlich. So wie ich trockenen Realismus mag. Ich habe so Erinnerungen gebunden an ein Musikstück oder irgendwas. Ja, das bin ich manchmal, ja, klar. Sentimental ist aber nicht mehr das Wort.
Nee, stimmt. Das ist gut, dass du das sagst, weil da tappe ich häufig in diese Falle. Man darf ja Sentimentalität nicht mit Melancholie in einen Topf werfen. Das ist ja schon was ganz Unterschied. Genau. Also es ist verwandt.
Krankheit. Aber sentimental bin ich, ja, auf jeden Fall.
Seit wann? Du hast schon gesagt, du hast eine Ironie gegenüber dir selbst. Kannst du auch über dich selbst lachen? Und seit wann gelingt dir das? Weil ich frage das, weil viele können das nicht. Viele nehmen sich eben leider doch selbst zu ernst. Die können gerne über andere lachen, aber wehe, man lacht über sie oder sie haben gar keine Distanz zu sich selbst. Ist das schon früh bei dir ein Talent gewesen? So?
Ja, vielleicht ist das eingeboren, keine Ahnung. Weil das ist ja, wenn ich mich erinnere, wie meine Eltern sich gegenseitig verarscht haben im guten Sinne, was sie für Witze über den anderen so gemacht haben. Also, ja, und keiner war beleidigt, nie persönlich genommen. Also was soll's. Also, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass wenn man schon in einem gewissen Zustand ist oder etwas, wo man sich sicher fühlt und wenn man überzeugt ist oder überzeugter fühlt in seinen Möglichkeiten oder sein Wesen, dann, mein Gott, was du kannst alles über mich erzählen, berührt mich nicht. Also wird mich nicht beleidigen.
Sehr, da war es doch eine gesunde Einstellung.
Ja, und vor allem, zumal ich kann mich erinnern, dass früher Kritiken, sogar negative Kritiken, haben mich nie unglaublich berührt. Gerührt, weil das hatte ich von meinen Eltern. Und wenn mein Vater sagt, keiner kann dir was erzählen, wenn du, es gibt 1-2 Leute, auf deren Meinung du zählst oder du setzt, aber das, wenn du weißt, du hast deine Arbeit richtig gemacht, dann kann ich keiner davon abbringen, wenn du überzeugt bist, dass du auf dem richtigen Weg bist.
Aber das ist auch, glaube ich, ein großes Geschenk, weil es gibt viele Künstlerinnen und Künstler, die tatsächlich doch negative Kritiken auch viel mehr aufsaugen als die positiven. Die positiven, die nehmen sie dann so hin, aber sie stürzen sich auf das, was dann ganz negativ ist, was ja schade ist, weil das blockiert ja auch wieder und zieht einen runter.
Deine Meinung, die gefällt ganz nichts damit anfangen.
Nee, deswegen einfach weitergehen.
Mir gefällt es.
Im Rückblick, in welcher Lebensphase hast du dich am meisten verändert? Weil das Leben ist nun mal Veränderung. Wir alle durchlaufen Metamorphosen. Kannst du jetzt sagen mit 57, wann du dich am meisten verändert hast in deinem Leben? Oder ist das?
Wenn ich das, ist das ja, alles? Es gab so ein paar starke Erlebnisse in meinem Leben, dramatischer Art. Und danach gab es so Phasen, in denen ich mich da erstmal zurechtfinden musste. Und wahrscheinlich da war etwas stattgefunden und da habe ich tatsächlich. Du weißt wahrscheinlich.
Deine erste Frau ist ja sehr, sehr tragisch, sehr schnell gestorben mit 39.
Danach musste ich natürlich alles nochmal. Das hat mir einiges gezeigt.
Das hatte ja den Boden unter den Füßen weggezogen. Das ist eine Sache, die niemand nachempfinden kann, der nicht selbst diese Emotionen durchleben musste.
Und dann musste ich nochmal mein ganzes Leben restarten. Und dann später die Kinder. Das war auch etwas, womit ich.
Da kannst du auch so viele Bücher vorher lesen, wie du möchtest. Du wirst ins kalte Wasser gestürzt, ne?
Ich weiß null. Das heißt, jetzt halt ein bisschen mehr vielleicht, aber trotzdem überrascht mich immer, die werden älter. Wie gehst du damit um? Also.
Nee. Aber nun hast du gesagt, es gibt wunderbare Momente, es gibt absolute Tiefpunkte. Kannst du denn außer der Geburt deiner Kinder noch irgendeinen Top-of-the-World-Moment erinnern? Und das muss gar nicht beruflich gewesen sein, sondern irgendwie, wo du das Ganze, wo du die Welt hättest umarmen können. Wir alle sind wo wir wirklich sagen, dafür ist, lohnt es sich allein auf dieser Welt zu sein, weil es so wunderbar ist und so schön.
Es gibt Tage, die sind so. Du gehst auf die Straße und ist ja toll zu leben.
Ja, also das kann man gar nicht erklären, ne? Das kommt aus einem selbst. Und
ich habe nur gemerkt, dass ich irgendwann, wenn ich eine Woche oder zwei Wochen nicht auf der Bühne gestanden bin, plötzlich bahnt sich was. Ich muss da mal raus, muss raus. Und dann am nächsten Tag habe ich wieder wunderbar, dann liebe ich alle.
Aber das gehört ja auch dazu, dass man mal, emotional also in ein Loch stürzt und dass man einfach auch sich selbst.
Jetzt sitzen wir hier
und die Sonne scheint, ne? Und ich meine, scheint sie dir zu doll ins Gesicht? Mal lieber, dann mache ich das. Nee, das magst du gern, weil es hatte vorhin noch geregnet und kaum bist du in Hamburg, geht die Sonne auf. So soll das sein. Gestatte mir bitte noch einmal eine Frage zu diesem absoluten Tiefpunkt, wo du deine Frau, sie ist an Krebs gestorben, mit nur 39 Jahren war sie alt, hast du sie verloren. Nachdem dieser unglaubliche Einschlag war, wie hast du es geschafft, da wieder einigermaßen dich emotional auf Spur zu bringen? Hast du da erstmal, bist du in ein tiefes Loch gefallen? Ja. Hast du mit Menschen gesprochen oder hast du diese Zeit erstmal nur für dich gebraucht, um damit klarzukommen? Also einfach trauern im Stillen.
Was heißt trauern?
Also Verarbeitung auch.
Verarbeitung, ein paar Monate, ein halbes Jahr. Und dann hat mich die Arbeit wieder gerettet, weil es muss jetzt weitergehen.
Aber gerettet, also es war wichtig, dass du dann diesen Beruf hast, der dich so ausfüllt.
Das hat vieles nicht ersetzt, sondern einfach dieses Loch gefüllt. Und damit man klarkommt mit dieser Situation. Und das war danach ein langsamer Abschied. Aber da gibt's keine.
Nein, da gibt's auch kein Rezept.
Menschen, die Hilfe brauchen. Es gibt andere, die verdrängen.
Die Menschen wollen reden. Du sagst, alles gut, du wolltest lieber für dich.
Ich habe mit Leuten offen geredet. Nee, im Gegenteil.
Du hast schon geredet.
Nicht so viel, aber ich habe geredet. Weil wir haben ja gemeinsame Freunde und so, muss man reden. Und das war meine Beruhigung, meine Therapie oder wie man das nennt.
Hast du denn gehadert auch mit dem Schicksal? Weil nochmal, das Leben ist nicht planbar und wir alle werden mal vom Leben überrollt, auch im Negativen. Aber ist da auch in dir so ein Gedanke mal gekommen, das ist so ungerecht und wir waren so glücklich und warum ist das passiert? Warum mir? Oder ist das für dich nicht im Kopf, weil du sagst, so ist das Leben eben manchmal. Also dieses Hadern mit dem Schicksal.
Das hat mir der Arzt, diese Arbeit hat der Arzt im Krankenhaus geleistet. Er sagt, nehmen Sie jetzt so, als ob ein Asteroid gefallen ist. Keine Fragen stellen. Warum, was hätte, wie, was, wo, hätte ich das, hätte dies. Es ist so.
Wahrscheinlich auch das Weiseste, was man an Ratschlag geben kann, weil es bringt ja auch nichts. Man kann es nicht rückgängig machen.
Kann nicht mehr. Nee, muss damit umgehen.
Wenn du zurückblickst, lieber Samuel, auf dein finde ich, also allein deine Jugend und deine Kindheit, was du in dem Buch wunderbar beschreibst, was ja auch wirklich viele kostbare Momente schon hattest. Was sind für dich die wichtigsten Schlüssel für eine innere Zufriedenheit und auch für so einen inneren Frieden, den wir uns ja alle wünschen? Glück ist ja nur ein flüchtiger Moment. Ja, wir alle wollen ja immer Glücksmomente spüren, gibt's auch. Ja. Aber ich finde so diesen inneren Frieden und Zufriedenheit, das ist was sehr Schönes. Was würdest du sagen an die Hörerinnen und Hörer da draußen, was für dich da persönlich wichtige Elemente sind, um diesen Zustand auch zu erreichen, außer dass man eine Arbeit hat, die einen ausfüllt? Es ist ja nicht so leicht.
Ans Meer zu fahren. Ans Meer zu fahren im Sommer, Strand, Meer, sich hinsetzen, ein Getränk, ein bisschen was essen.
Das reicht schon, ne? Mehr braucht man gar nicht.
Das reicht.
Also das ist für dich
am
dann auch...
Am besten irgendwo nach Griechenland.
Hast du da eine Affinität zu dem?
Ich mag das sehr gerne, ja. Und ich bin viel im Wasser, wenn ich da bin. Also ich war früher unter dem Wasser, ich war Taucher. Jetzt bin ich unter Wasser, jetzt übe ich mit dem Kitesurf. Und das macht mich glücklich. Weil es geht nur um die Elemente. Alles ist auf das, sozusagen, das
reduziert.
Basische reduziert.
Ja, gut, das zieht ja die meisten Menschen. Es gibt wenige, die haben Angst vor Wasser und vor allem vor der Tiefe, aber die meisten, wir kommen ja aus dem Wasser, wir stammen ja aus dem Wasser. Insofern ist es, glaube ich, ganz normal, dass wir uns hingezogen
fühlen. Aber warm muss es sein, ich mag keine kalten Gewässer.
Nee, das mag ich auch nicht. Also so Nordsee und so Eisbaden, nee, will ich auch ohne mich. Hast du im Laufe deines Lebens mehrere Lebenskredos auch gehabt? Also kluge Sprüche, die das Leben auf den Punkt bringen? Oder ist das so gar nichts für dich, weil das Leben viel komplexer ist?
Also gar nichts für mich. Ich nehme mir auch nicht wahnsinniges viel vor. Ich sage, ich muss das und das erreichen. Ich handle mit dem, was mit den Umständen, die mir angeboten werden. Das ist natürlich, die werden auch von mir provoziert irgendwo, aber manche Dinge ergeben sich auch. Das ist nur ein Zusammenspiel von all diesen Dingen. Und deswegen, alles, was mich limitiert auf eine Weise, also wie den Spruch oder so, das meide ich. Ja.
Finde ich wunderbar, weil da bist du der erste Gast, den ich habe, der das so auf den Punkt bringt. Also ich bin, wenn ich ehrlich bin, auch manchmal ein Freund von so klugen Sätzen. Also mein Satz ist Panterei, alles fließt, ist nur ein kleiner Bruchteil. Das Leben ist viel komplexer, aber ich finde, das bringt das Leben gut auf den Punkt. Ja. Das mag ich ganz gerne. Aber wenn man dann auch sagt, nein, also ich will mich da gar nicht reglementieren und das Leben ist viel mehr als ein kluger Satz. Ne? Wenn du eine Zeitreise machen könntest und deine...
Die 70er.
Nee, dann, ja, du 18, deinem 18-jährigen, 20-jährigen Ich, dem ganz jungen, aufs Leben, auf die Freiheit hungrigen Samuel einen guten Rat zum Leben geben könntest. Was würdest du ihm raten mit dem Wissen, was du heute hast?
Es gibt nichts zu verlieren. Mit 23 gibt es nichts zu verlieren. Einfach nach vorne, ohne zu überlegen. Es wird sich schon richten.
Hast du denn damals schon manchmal gedacht, dass es, du hast gedacht, es gibt was zu verlieren, weil du beschreibst wunderbar im Buch, finde ich, dass es ein innerer Kampf war mit deinem Abschied oder dass du nach Berlin gehst, weil du warst gerade dabei, dich da zu etablieren und ein großer Vertrauter, der war ganz traurig und meinte, Samuel, warum willst du jetzt gehen und wir fangen doch jetzt, es ändern sich doch so viele Dinge.
Aber der Instinkt hat irgendwie doch das Richtige mit mir gemacht.
Hast du. Lieber Samuel, dann wünsche ich dir für dein Buch, Samuels Buch, ein autobiografischer Roman, ganz viel Erfolg, auf das du noch weiter auch als Autor tätig bist. Du hast ja schon gesagt, es könnte etwas schwierig jetzt werden, auch von Projekten, aber ich glaube, da können wir uns freuen auf noch vieles weitere. Und vielen Dank, dass du extra zu mir in die Wohnküche gekommen bist.
Danke auch.
Und
danke,
alles Gute für die Zukunft.
Danke. Dir.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.